Na denn. Die Trinität ist das Haus unseres christlichen Glaubens. Und Jesus ist die Tür, durch die wir dieses Haus zuerst betreten. Und Gott bildet das Fundament. Das Fundament, auf dem dieses Haus gegründet ist, auf dem es ruht und dem es Stabilität verleiht. Und der Heilige Geist, das ist der Raum, in dem wir uns bewegen und in dem wir zu Hause sind. Wir betreten das Haus und wir bewohnen es als Haus des Glaubens, der Trinität. Und wir haben mit diesem Haus einen Platz, auf dem wir in dieser Welt, in diesem unendlichen Weltall wirklich zu Hause sind. Ein Haus, in dem wir uns aufhalten, in dem wir geborgen und geschützt leben können. Wir gehen durch die Tür ins Innere, haben ein sicheres Fundament und leben gut in seinen Räumen. Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, dass darüber nachgedacht wurde, wie wichtig, geradezu existenziell das Wohnen für uns Menschen ist. Wie lebenswichtig das ist, ein Haus zu haben und in einem Haus zu leben, hier in dem Gebäude der Trinität. Die junge christliche Gemeinde sah sich vor allem von Seiten des Judentums mit dem Vorwurf des Polytheismus, also der Vielgötterei, konfrontiert. Also von den Griechen und Römern damaliger Zeit konnten diese Vorwürfe nicht kommen, weil die ja alle selber Polytheisten sind. Aber von den Juden, die sind vom Alten, von der hebräischen Bibel her, strenge Monotheisten, auch wenn sie viele Namen für einen Gott haben, Elohim, Adonai, Yahweh, El Shaddai und wie die Namen alle so gehen. Aber es ist immer der eine einzige Gott in der hebräischen Bibel. Und das ist geradezu in ein Bekenntnis gegossen. 5. Mose 6, Vers 4, das bekannte und berühmte Schma Israels, als Bekenntnis eines jeden Judens: Höre Israel, der Herr, mein Gott, ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinem ganzen Verstand. So lernt das ein jedes jüdische Kind von klein auf. Und doch kennt die hebräische Bibel neben Yahweh, dem Gott, auch den Geist Gottes, den Ruach. Das kennen Sie alle schon aus den ersten Zeilen oder aus der ersten Zeile der hebräischen Bibel. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und wenn ein Mann zum Propheten oder eine Frau zur Prophetin gestellt ist, dann ist sie vom Geist Gottes ergriffen. Und nach Joel 3 wird Gott am Ende der Tage seinen Geist ausgießen auf über alle Menschen und die Söhne und Tochter Israels werden Gesichter sehen und weissagen. Und neben dem Geist Gottes gibt es in der hebräischen Bibel auch schon den Messias, den Gesandten, den Boten Gottes. Wenn man das Wort Messias übersetzt ins Griechische, dann kommt da der Name Christus raus. Christus heißt Messias, heißt Gesandter Gottes. Und mit dem Messias Gottes kommt nach Auskunft der hebräischen Bibel das messianische Reich, also das Reich des Friedens, das Reich Gottes. Aber so sehr der Geist Gottes in der hebräischen Bibel keine eigenständige Person ist, er ist eben der Geist Gottes, wie wir selber auch einen Geist haben. Ohne Geist kann man uns nicht denken. So sehr ist der Messias in der hebräischen Bibel eine eigenständige Person, ein Mensch und kein Gott. Gott ist einer und so streng monotheistisch gedacht und verstanden. In der griechischen Bibel, in unserem Neuen Testament, ist Jesus ja ganz, ganz eindeutig eine eigenständige Person. Aber schon und vor allem das Johannesevangelium betont, dass Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und die Kirchenväter werden später daraus den Begriff homoousios, also wesensgleich, finden. Und es ist ebenfalls im Johannesevangelium vom Heiligen Geist als einer eigenständigen Person die Rede. Jesus betont, wenn er gehen wird, dann wird der Geist Gottes kommen, der Paraklet. Es gibt zwar in der griechischen Bibel Hinweise auf die Trinität, aber es gibt keine ausgefeilte Überlegung, wie das denn aussehen soll eigentlich. Drei, es ist ja wirklich schwer zu verstehen, ne? Drei und doch eins. Und so monotheistisch und nicht polytheistisch. Also in der Bibel gibt es da keine Überlegung dazu. Also müssen nach der Zeit der Jünger und der Apostel die Kirchenväter ran und ihre Vernunft anstrengen und Formel finden, die sich logisch, also vernünftig anhören und die in der Lage sind, die monotheistischen Kritiker zu überzeugen. Und das Handwerk dazu liegt in der philosophischen Sprache bereit, erstmal in der griechischen und dann im lateinischen. Und eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Konzil von Nicea 325, das war genau vor 1700 Jahren, das feiert in diesem Jahr Jubiläum und ist wirklich für die Geschichte des Christentums eine bedeutende Veranstaltung gewesen, ein Meilenstein. Und hier wird die einprägsame Formel gefunden, ich sage das mal auf Griechisch, könnt ihr ganz schnell wieder vergessen, Mia usia tres hypostasis, also eine Person und also ein Wesen, so genau, ein Wesen und drei Personen. Und in der Kirche des Westens, in der man Latein spricht, redet man von der una substantia, das hört man schon, eine Substanz, und tres personae, also wiederum drei Personen. Ein Wesen, drei Personen. Und der Begriff Person kommt aus dem Griechischen und meint das, was man zu sehen bekommt. Also ist ja schön, dass jeder von uns ein Gesicht hat, dann kann man ihn erkennen. Ne? Wenn man kein Gesicht hätte, dann könnte man denjenigen auch nicht erkennen, dann wären wir alle unigleich. Aber das Gesicht, Antlitz, das ist das, woran man einen Menschen erkennt und das, was einen Menschen in seiner Erkennbarkeit ausmacht. Und dieser Begriff Person, der kommt auch in der hebräischen Bibel schon lange vor dieser trinitarischen Diskussion vor. Aber erst diese trinitarische Diskussion, diese Überlegung darüber, wie hat man sich das eigentlich vorzustellen, dass da ein Gott ist in drei Personen und doch ein Gott, da kommt dieser Personenbegriff vor und der entfaltet sich in dieser Zeit und macht seinen Gang durch die europäische Ideengeschichte bis hin zu uns. Wir reden ja, wenn wir von uns Menschen reden, auch von Personen und von einer Persönlichkeit, von der Persönlichkeit, die eine jede Person für sich ausgebildet hat. Um zu beschreiben, was einen Menschen ausmacht, brauchen wir heute den Begriff der Person. Und der kommt aus dieser trinitarischen Diskussion. Gott Vater, Gott Sohn, Gott der Heilige Geist werden als unterschiedliche göttliche Personen definiert und wird doch beschrieben, sie sind eines Wesens. Und ja, jede göttliche Person bindet ihre eigene Persönlichkeit aus. Gott ist als Vater erkennbar, Gott ist als Sohn erkennbar und Gott ist als Geist erkennbar. Und was mathematisch ein Ding der Unmöglichkeit ist, 1 und 3, das lässt sich gedanklich doch formulieren, sie sind 3 und doch 1. Und der Schlussvers des heutigen Predigttextes ist auch der letzte Vers des 2. Korintherbriefes und sicher, oder nicht nur sicher, sondern ganz bestimmt ausgesucht, weil wir heute den Sonntag der Trinität haben. Er geht also so: Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Zurück zum Bild des Hauses als dem Haus des Glaubens und der Trinität. Warum ist Jesus die Tür? Und warum ist nur Jesus die Tür? Ich sage, weil Jesus der einzig legitime Zugang zu Gott ist. Als 1933 die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland ergriffen hatten und bald anfingen, die Demokratie zu bedrohen und aufzulösen, da fühlten sich auch die evangelischen Kirchen in Deutschland bedroht, in ihrer Eigenständigkeit. Und es gab leider zu der Zeit auch eine Gruppe der sogenannten deutschen Christen. Und diese deutschen Christen haben damals versucht, das völkisch-rassische Denken der Nationalsozialisten auf die Kirche zu übertragen. Und auch das Führerprinzip, der Führer der deutschen Christen hieß damals Bischof, Reichsbischof Müller. Und neutestamentliche Exegeten, also wirklich Wissenschaftler, die mit dem biblischen Text umgehen, versuchen damals ernsthaft aus Jesus einen Arier zu machen. Heute ist das jenseits von Gut und Böse. Damals war das wissenschaftlicher Ernst. Und da bildet sich also die Opposition der Gruppe der Bekennenden Kirche, und die trifft sich in Wuppertal-Barmen und formuliert die sogenannte Barmer Erklärung von 1934. Unter der Leitung von dem großen Theologen, dem Schweizer Karl Barth, und dem Lutheraner Hans Asmussen. Und die sogenannte Barmer Theologische Erklärung und ihre erste These lautet: Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine einzige Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Und dann geht das weiter. Wir verwerfen die falsche Lehre als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Das ist ziemlich deutlich. Ziemlich deutlich ist, der Jesus Christus der griechischen Bibel ist unsere Tür zu Gott. Und wenn wir Gott hören wollen, dann ausschließlich durch diesen Jesus der Bibel. Und die Väter von Barmen zitieren 1. Korinther 1, Vers 3: Durch Gott seid ihr in Christus Jesus, der uns gemacht ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Und unser Predigttext heute sagt ein bisschen knapper, der redet nämlich von der Gnade Jesu Christi. Was ist Gnade? Gnade ist das, was uns geschenkt ist. Gnade ist das, was dir umsonst gegeben ist. Das kannst du dir nicht erarbeiten, das kannst du dir auch nicht verdienen. Dann wäre das ja dein Verdienst und dann wäre das auch der Erfolg deiner Arbeit. Aber es ist dir geschenkt. Jesus ist eine historische Figur des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Und dass dir diese historisch-menschliche Figur zur Tür zum Hause des Glaubens wird und so zu Gott, dem Vater, das ist sein Geschenk an dich. Und dass du hier heute Vormittag sitzt und dass du glauben kannst, ist kein Ergebnis deiner willentlichen Entscheidung. Das ist auch nicht das Ergebnis deiner willentlichen Anstrengung. Wir nehmen uns das ja nicht vor, an Gott zu glauben. Wir entscheiden uns nicht einmal zu glauben. Der Glaube kommt zu uns. Er kommt zu uns, er erfüllt uns. Und so kommt das auch zur glaubenden Gewissheit, die uns erfüllt. Es gibt, unabhängig von Jesus Christus, keinen Weg zu Gott. Gibt es nicht. Der Blick in die Natur verrät dir nicht, wer Gott ist. Alle philosophische Überlegung und Spekulation bringt dir Gott nicht näher. Jede astrophysikalische Betrachtung zeigt dir nicht, wer Gott tatsächlich ist. Diese menschlichen Wege vermitteln dir höchstens eine Ahnung, aber sie vermitteln dir keine glaubende Gewissheit. Und diese Gewissheit vermittelt dir ausschließlich der Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist. Der Hermeneutiker Hans-Georg Gadamer hat mal gesagt, dass Zeugnisse immer fragmentarisch sind. Das ist für uns ganz normal. Also wenn Sie jetzt Leute befragen, die einen Verkehrsunfall beobachtet haben, dann wird jeder seine Sicht der Sache darlegen. Und erst die Summe der Zeugen macht den Unfall ganz, die Wahrheit des Unfalls sozusagen. So ist das bei Jesus auch. Da gibt es den Matthäus, da gibt es den Lukas, da gibt es den Markus, den Johannes, den Paulus. Unterschiedliche Zeugnisse, das will ich nicht aufzählen, wie die Zeugnisse unterschiedlich sind, aber sie sind unterschiedlich und zusammen ergeben sie das eine Bild von Jesus von Nazareth, der ein Mensch ist, aber zugleich der Sohn Gottes, der von sich sagt, ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich hört, der hört den Vater. Und Homoousios nennen das die Kirchenväter in Nicäa, wesensgleich. Und weil wir das glauben, darum und nur weil wir das glauben, ist Gott für uns die Liebe, weil Jesus für die Liebe lebt und weil er als Liebe unter uns ist. Und weil wir in dem historischen Jesus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist, diese Liebe erkannt haben. Aber was ist das für ein schönes Wort? Liebe. Was ist das für eine positive Kraft? Wie die Liebe in unserem Leben lebt und positiv ist, das weiß ein jeder von uns, der mit der ganzen Kraft seines Gefühls lieben darf. Und das weiß auch ein jeder von uns, der weiß, wie das ist, von einem anderen Menschen absolut geliebt zu sein. Und jede wahre Liebe ist ohne Berechnung und hat dennoch ihren Lohn. Sie kann ihren Lohn sogar nur dann empfangen, wenn sie ohne Berechnung ist, schreibt Bernhard von Clairvaux. Und nach Rilke erzeugen die Liebenden sich gegenseitig unaufhörlich Raum und Weite und Freiheit. Und für Thomas von Aquin ist die Liebe das Urgeschenk und alles, was uns sonst noch unverdient gegeben werden mag, wird erst durch die Liebe zum Geschenk. Und nach Josef Pieper, einem Religionsphilosophen, sind menschliches Glück und menschliche Freude ohne Liebe nicht möglich. Er sagt, wer nichts und niemanden liebt, der kann sich auch über nichts freuen. Und wenn er sich noch so sehr anstrengt. Die Liebe ist eine starke, emotionale Kraft und ohne die Liebe, aber liebe Leute, was würde uns fehlen? Vor allem die Hoffnung. Die Wirklichkeit der Liebe ist wie die Sprache Gottes. Aber es ist der Vater als Gott die Liebe, das Fundament des Hauses unseres Glaubens. Und dann ist seine Liebe auch der tiefe und unergründliche Grund für das Geschenk der Gnade, die Jesus Christus für uns ist. Und Johannes beschreibt das mit den bekannten Worten, also hat Gott den Kosmos geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle an ihn glauben. Jetzt noch zum Heiligen Geist. Ist Jesus der Sohn die Tür, Gott der Vater das Fundament, so bietet der Heilige Geist die Räume. Mit unserem Geist greifen wir auf die Welt zu. Wir lernen, wir begreifen, wir deuten, wir interpretieren. In unserem Geist sammeln wir die Erfahrung, speichern unsere Überzeugungen und Meinungen und durch unseren Geist legen wir auch die Maßstäbe fest, nach denen wir handeln. Und in unserem Geist haben wir auch ein Bewusstsein von uns selbst. Der Geist, unser Geist, speichert unser ganzes Leben, all unsere Vielfalt und Kreativität. Erst der Geist ist es, der uns zu Menschen macht. Was denn, wenn der Geist fehlt? Und indem wir das Haus des Glaubens betreten, verbindet sich unser Geist mit dem Geist Jesu und dem Geist Gottes. Und unser Geist richtet sich nach dem Geist Jesu und dem Geist Gottes, dem Heiligen, aus. Und in einem Aufsatz über Thomas von Aquin habe ich diese Aussage gefunden: Es ist die tiefste Überzeugung des christlichen Glaubens, dass Gott uns wirklich etwas von sich mitteilt. Mehr noch, dass er sich selber uns in seinem Sohn und dem Heiligen Geist geschenkt hat. Gott selber schenkt sich uns in seinem Geist. Gott teilt uns sein Leben mit, deshalb gibt es eine wahre und gegenseitige Gemeinschaft. Es gibt sie zwischen Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist und jedem einzelnen Glaubenden und uns als Gemeinschaft der Glaubenden. Es ist dabei so, dass der Heilige Geist bei uns die Führung übernimmt und wir alles, was sich bislang in unserem Geist gesammelt hat, wie im Lichte des Geistes Gottes sehen. Es ist sogar noch mehr. Dieser Geist Gottes ist es, der uns den Gedanken erregt, durch die Tür in das Haus des Glaubens einzutreten. Gottes Geist regt uns an, aber wir sind es, die auf die Tür zugehen, die Klinke in die Hand nehmen, durchdrücken und den Schritt durch die Tür gehen. Der Philosoph Martin Heidegger hat über die menschliche Liebe gesagt, dass durch sie die Gegenwart des anderen in unsere Gegenwart einbricht. Die Gegenwart des anderen bricht in der Liebe in unser Leben ein. Und das, finde ich, lässt sich auch wunderbar über den Glauben sagen. Die Gegenwart Gottes bricht im Glauben in unser Leben ein, um fortan zu bleiben. Und weil Gott die Liebe ist, bricht letztlich die Liebe in unser Leben ein, um fortan zu bleiben. Wir, bei denen die Liebe Gottes ins Leben eingebrochen ist, werden aus Fremden zu Brüdern und Schwestern, zu Geistverwandten, zu Menschen, die geistlich denken und geistlich handeln und geistlich leben. Der vorsichtige und zurückhaltende Thomas von Aquin, der wirklich ein begnadeter Philosoph und Theologe des 13. Jahrhunderts war, ist bei dem, was geistliches Leben, also das Leben im Hause des Glaubens ist, ziemlich eindeutig und ziemlich entschieden. Er schreibt so, und damit schließe ich meine Predigt über die Trinität als dem Haus des Glaubens. Er schreibt also: Das geistliche Leben besteht im Wesentlichen, und da nimmt er das lateinische Wort principaliter, also aus Prinzip heraus schon, das geistliche Leben besteht im Wesentlichen aus Liebe. Aber das ist noch nicht alles. Wer aber diese Liebe nicht hat, der ist geistlich ein Nichts. Aber um nicht ganz so schroff zu enden, setze ich jetzt hinzu: Wer aber im Hause des Glaubens wohnt und sich dem Heiligen Geist überlässt, der kann gar nicht anders, als mit der Liebe Christi zu leben und ihr nachzueifern und die Liebe Gottes und die Liebe Christi in die Welt zu tragen. Denn die Liebe ist der Blick der Seele. Und die ist dort zu Hause, wo Gott zu Hause ist. Und bei allem gilt übrigens der Satz: Die Gnade, geliebt zu sein, geht der Gnade zu lieben voraus und macht sie erst möglich. Und das kann ein jeder von uns problemlos nachvollziehen, der eine liebende Mutter hatte. Amen. So, dann muss ich hier mal durchatmen.